Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Markus und Pascal sind krank. Die sollten ja hier eigentlich sitzen und wer letzte Woche aufmerksam zugehört hat, hat die beiden jetzt hier vielleicht auch vermutet. Deswegen erstmal gute Besserung an die beiden. Aber wir haben natürlich Spitzenersatzkräfte für euch hier an den Tisch geholt. Zum einen der gute Stefan. Hallo Stefan.
Hallo.
Und zum anderen Christoph.
Genau, weniger sexy Stimme als Pascal, aber mehr Ahnung.
Vor allen Dingen von Marvel, ne?
Das, ja gut, okay, da hast du jetzt natürlich die eine Schwachstelle gefunden bei mir.
Das ist ja immer Christoph.
Stimmt, das war totales Eigentor. Also ich bin dafür da, nachher all die dummen Fragen zu stellen,
genau,
die auch ein Großteil des Publikums sich stellen wird und ihr beide könnt mir das alles beantworten. Ich habe erst dann extra nicht gegoogelt.
Sehr gut.
Weil ich dich benutzen will.
Sehr gut, benutz mich.
Ja.
Nee, das klingt irgendwie falsch. Egal. Wir sind bei Marvel, wir sind bei Sony Marvel und der guten Madame Web, dem nächsten Eintrag im Sony Spider-Man-Universum, wo es jetzt um die gute Cassandra Web geht, eine Notfallärztin, die irgendwann plötzlich feststellen muss, dass sie Visionen von der Zukunft hat und dadurch dann irgendwie in der Gegenwart auch die Zukunft beeinflussen kann. Und dabei fällt ihr auf, dass es drei junge Damen gibt mit den Namen Julia Carpenter, Matty Franklin und Anya Corazon, die von einem merkwürdigen Typen im Anzug, aber ohne Schuhe und Socken namens Ezekiel Sims gejagt werden. Und Cassandra muss jetzt alles daran setzen, diese drei Damen zu retten. Und damit sind wir bei Madame Web angekommen, einem Film. Erstmal vielleicht so die Frage an euch oder an Stefan. Wie steht ihr bisher zu dem Sony-Spider-Man-Universum? Da gehören ja de facto nur Venom 1 und 2 und Morbius dazu.
Um das ganz schnell zu beantworten, ich bin tatsächlich kein Fan davon. Mhm. Also ich hatte an den Venom-Film noch ein bisschen Spaß irgendwo, zumindest am ersten. Den zweiten finde ich ein absolutes Chaos. Und Morbius, der ist halt schon wieder so trashig, dass der irgendwo Spaß macht. Aber, ja.
Also, Morbius mochte ich auch nicht. Und dann Venom 1 fand ich ein bisschen lasch. 2 bin ich jetzt auch nicht der größte Fan, aber das war sowas, wo ich gesagt habe, der ist schön kurz, der ist schön knackig, der knallt ein bisschen rein, der ist ein bisschen verrückt. So grundsätzlich von dem, was der Film macht, finde ich eigentlich ganz gut so als Erweiterung zu dem MCU, wo ja alles irgendwie so mega zusammenhängt und so, ne? So als so kleinen schmutzigen Hub zwischendurch, das wäre sowas, wo Sony sagen könnte, das ist nochmal was anderes.
Ja, ich weiß nicht, ich habe immer mein Problem damit, dass das ganze Sony-Spider-Man-Universum heißt und Spider-Man bislang noch nicht aufgetaucht ist, wir aber irgendwie alle wichtigen Nebenfiguren aus diesem Spider-Man-Universum haben. Ich meine, Venom ist ja so eine Figur, die könnte sogar auch ohne einen Spider-Man funktionieren, wenn man halt nur irgendwie ordentliche Drehbuchautoren hätte. Weil ich finde beide Filme eine absolute Katastrophe. Also gerade auch Teil 2 mit Carnage, da hätte man so viel mehr machen müssen und tut es einfach nicht. Dann Morbius, ich weiß nicht, was das für ein Film gewesen ist. Ich weiß jetzt nur seit gestern, dass es einen Film gibt, der Morbius noch unterbieten kann. Und damit Morbius auf so eine Stelle hebt, wo ich mir sage, okay, ich gucke mir lieber nochmal Morbius an, ja, als Madame Web. Womit wir dann vielleicht auch mal so ein bisschen in den Film reingehen. Ich war entsetzt. Also ich war wirklich entsetzt und ich habe ja einige Theorie-Sachen auch im Vorfeld zu dem Film gemacht, weil du mit Madame Web natürlich so eine Figur aus den Comics hast, die ja tatsächlich so in dieses Web of Life and Destiny irgendwie eingreifen kann. Das, was ja auch in Across the Spider-Verse so ein bisschen eingeführt wird, dass dieses ganze Multiverse auch zu den Spinnensachen gehört und dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Aber das hier, also ich weiß nicht, was dieses Zukunftszeug irgendwie sollte. Das findet der Film findet irgendwie auch keinen richtigen Draht dazu. Diese ganzen Zukunftsvisionen so ein bisschen Final Destination mäßig, wie du es ja in deiner Kritik auch so beschrieben hattest, Christoph, so einzufangen.
Ja, es gibt einfach, also man weiß, jemand wie ich, der da die Figur jetzt nicht aus den Comics kennt, Ich wusste bis zum Schluss nicht genau, was ihre Kräfte sind. Mhm. Und dann wird am Schluss, im Finale, wird auf einmal noch jede Menge Quatsch aus dem Hut gezaubert, was einfach dann nur ein billiger Cop-Out ist, um zu der Madame Web zu kommen, die man dann kennt. Und zwischendurch ist es ja, so wie ich es verstanden habe, ist es einfach nur, wenn irgendwas Schlimmes passiert, aber dann auch wieder einfach nur irgendwelcher banaler Quatsch. Also hat sie diese Vision. Das ist aber quasi nur die Zukunft, die so eintritt, wenn sie nichts macht. Genau. Und dann hat sie keinerlei weitere Kräfte, das heißt, sie kann nur mit ihrem normalen Menschsein jetzt versuchen, diese Katastrophen abzuändern, ne? Damit sind wir bei Final Destination. Und es gibt ungefähr 50 Visionen in diesem Film, in denen irgendwas scheinbar Gefährliches passiert, wo man denkt, jetzt kommt der Final Destination-Moment und der kommt nie. Und wir sehen 50 Visionen, die alle überhaupt nichts aussagen. Es gibt nur die eine Sache in der Bahn, wo sie dann die drei Mädels rettet. Ja. Und zweimal sieht sie, wie der Böse die Mädels umbringt, also fährt sie ihn vor dem Auto um. Weil was soll sie machen? Sie ist ja nur eine normale Frau quasi. Also wirklich, das war sowas von verschenkt, das war unfassbar. Naja.
Also wir bewegen uns ja jetzt schon in so einem Kosmos des Spider-Verse, wo selbst Leute, die halt tatsächlich comic-affin sind, dazu zähle ich mich beispielsweise auch, mit den Figuren nicht mal mehr unbedingt viel gemein haben. Also die tauchen tatsächlich irgendwo am Rand auf. Mir ist Madame Web jetzt tatsächlich als Randfigur irgendwo geläufig. Ich bin mir sicher, ich habe die schon mal gesehen, aber ich kann mich an keine große Storyline um sie erinnern, die ich mal persönlich gelesen hätte. Und dementsprechend sind mir auch ihre Kräfte nicht besonders vertraut. Und wie Christoph schon gesagt hat, während des ganzen Films schaffst du es nicht wirklich zu realisieren, was jetzt ihre Kräfte sind. Also sieht sie alle verschiedenen Möglichkeiten, Outcomes irgendwie in der Zukunft und kann dann sich entsprechend die beste rauspicken, oder hat sie nur eine Zukunftsvision, die sie dann halt entsprechend verhindern kann, was aber im Film nicht logisch eigentlich keinen Sinn ergeben würde.
Ja, das
es
ja,
ist
das
aber ziemlich sicher das Zweite. Es ist nicht Doctor Strange, aber sozusagen, dass sie dann in so komplett ausweglosen Situationen die einmal sieht. Und dann, also sagen wir mal so, bei diesem Auto, sie fährt den Bösen mit dem Auto um. Da gibt's, das passiert mehrfach. Und einige davon sind quasi blind, also weil sie nicht sieht genau, wo der steht. Und wirklich auf Sekundenbruchteil genau geplant. Das heißt, das kannst du gar nicht machen, wenn sie jetzt doch das nur einmal gesehen hätte und dann wieder ein normaler Mensch wäre.
Ja, ja.
Sondern sie muss da doch irgendwelche anderen Kräfte haben, von denen wir aber nie irgendwas erfahren.
Naja, es ist halt auch, was du schon sagst, Stefan, sie ist halt in den Comics wirklich nur ein kleiner Sidekick, so, wo ich mir denke, okay, also wenn man sich schon jetzt irgendwie auch dafür interessiert, tatsächlich zu sagen, okay, wir wollen auch in diesem Sony-Spider-Man-Universum mehr ein weiblicheres Publikum ansprechen und sagen, okay, wir holen da jetzt uns dann auch interessante Frauenfiguren nach vorne, warum denn nicht mit so einer Jessica Drew Spider-Woman anfangen, die ja wirklich so eine der ersten gewesen ist, oder tatsächlich irgendwie eine von diesen drei unterschiedlichen Damen, die wir in diesem Film haben, so ein bisschen stärker ausbauen und Madame Web mehr so als Nebenfigur machen, dann würde das irgendwie für mich auch mehr Sinn ergeben, als eine Figur, die, wie Christoph ja schon richtig sagt, ja in dem Sinne keine aktiven Fähigkeiten hat, mit denen sie irgendwie was bewirken kann, außer dass sie weiß, okay, es passiert das und das, vielleicht setze ich mich jetzt mal in ein Taxi, klau das und hau das irgendwo gegen irgendeine Wand, um irgendwas Krasses zu verhindern. So, das ist halt einfach zu viel verschenkt.
Und wenn man es machen würde, dann müsste man uns das erklären.
Ja.
Also man müsste sagen, sie hat das und das gesehen, deshalb hat sie das und das gemacht und damit hat sie das und das verändert. Das passiert aber nicht. Bei den ersten 30 Visionen, die sind sowieso völlig für die Katz. Da sieht man dann zwar auf einmal, dass der Grill im Garten irgendwie sehr, sehr hohe Flammen wirft und irgendjemand sagt auch noch, man soll da nicht so viel Fett reintun oder sowas. Und man denkt, jetzt passiert quasi auf dieser privaten Gartenparty, bei der sie zu Besuch ist, da eine Katastrophe und sie muss das verhindern. Ne? Passiert nicht. Gar nichts. Aber wird 50 Mal angedeutet. Wir haben zwischendurch sogar, das war der größte wo ich dann auch ein bisschen sauer wurde. Wir haben die Szene, wo sie hinter einem Lastwagen mit Baumstämmen hinterherfährt, was ja der beste Moment der gesamten Final Destination-Reihe ist. Das ist der Anfang des zweiten Teils. Ja, unvergessen, dieser Autounfall mit den Baumstämmen auf der Autobahn.
Immer noch der Punkt, wenn ich sowas auf der Autobahn sehe, dann
wechsle ich
gleich die Spur, weil ich weiß, was passieren kann.
Genau, aber dann, ja, und da macht der Film auch nichts draus. Also das ist... Ich weiß nicht mehr, wo ich angefangen habe bei dieser Aussage, aber...
Man hätte sich halt im Endeffekt irgendwas trauen müssen, also in irgendein Genre reingehen, vielleicht mal fernab vom Superhelden-Genre ein bisschen rumprobieren, die Figur hätte ja die Möglichkeiten gegeben. Und was Christoph gerade gesagt hat, im Endeffekt macht man halt ja auch die Zuschauer tatsächlich nur sauer, wenn man diese Anknüpfpunkte an Final Destination liefert, aber das nicht erfüllt. Also was sollen die dann da drin? Jeder, der halt schon mal einen Teil dieser Reihe gesehen hat, wird jetzt erwarten, dass etwas in diese Richtung passiert.
Oder ja, sie könnten ja was anderes machen, aber sie machen ja einfach gar nichts. Man sieht diese Vision und das war's.
Ja, aber ich glaube, was Leute viel saurer machen wird, und sorry, das sage ich jetzt einfach, ohne dass wir irgendeine Spoilerwarnung bringen werden, aber alle, die jetzt hier große Spider-Power oder sonst irgendwie was erwarten, sorry, also könnt ihr auch dreimal nochmal den Trailer schauen, dann habt ihr dreimal genau das gesehen, was im Film dann auch irgendwie abläuft.
Ja, genau, also es gibt quasi keine Action im Film, außer das Finale, das aber auch ziemlich verschnitten ist. Ja. Also darauf geht's in dem Film nicht, finde ich. Also man muss auch sagen, der ist natürlich auch deutlich, deutlich, deutlich günstiger als die MCU-Filme. Der hat irgendwie nicht mal ein Drittel von The Marvels gekostet.
Ja, aber das Schlimme ist ja, dass der Trailer zeigt dir, drei Spider-Frauen auch in Kostüm. Eine Sydney Sweeney, die ja hier die Julia Carpenter spielt, hörst du in jedem Interview erzählen so, sie war so heiß darauf, in dieses Kostüm zu schlüpfen. Sie war so heiß darauf, so kopfüber von der Decke zu hängen. Und du denkst dir, okay, geil, also ich kriege jetzt hier wirklich mal auch Versionen von Spider-Man, die ich so halt noch nicht in Live-Action gesehen habe. Alles, was du im Film siehst, ist genau auch das, was du im Trailer zu
Gesicht bekommst. Genau, also das ist, man wird ja so ein bisschen, ich kenne mich nicht aus, die werden wahrscheinlich alle drei irgendwann mal Superheldinnen. Ja, aber in dem Film jetzt selbst sieht man sie nur mal ganz, ganz kurz für 10 Sekunden in den Visionen als Heldinnen. Und alles, was Madame Web macht, ist auf drei nervige Teenager aufzupassen, die irgendwie da dumm rumreden.
Faktisch gesehen hat sie aber alles erfüllt, was sie versprochen hat, weil sie im Kostüm zu sehen ist und in einer Szene von der Decke
hängt. Ja, okay, super. Dafür aber mit so viel Begeisterung dann drüber zu reden. Das war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, ich wusste vorher auch nicht, dass der nur 80 Millionen gekostet hat, der Film. So, wo man dann natürlich schon irgendwie so ein bisschen ahnen kann, okay, viel Möglichkeiten haben sie nicht, aber du hast ja selbst diesen Ezekiel Sims.
Ich sehe das andersrum.
Was?
Weil sie nur 80 Millionen hatten, haben sie Möglichkeiten. Also Disney kommt ja aus der Nummer, die sie jetzt seit 10 Jahren machen, nicht mehr raus, wenn sie 250 bis 300 Millionen pro Film. Da musst du eine CGI-Materialschlacht abliefern. Da kannst du nicht sagen, machen wir mal eine Nummer kleiner, die kommen da nicht raus. Aber was weiß ich, ein Logan oder was weiß ich, die haben ja auch nur so in dem großen Maßstab gekostet oder der erste Joker. Und dann kannst du dich ja, nicht, dass ich den Joker möchte, aber dann kannst du dich halt, auf was trauen. Darauf hatte ich hier auch gehofft, aber die.
Sie machen ja auch nicht. Also wie gesagt, also du hast ja schon gesagt, Action ist keine von. Du hast ja auch diesen Ezekiel Sims, wo dir ja gesagt wird, okay, der ist quasi ein böser Spider-Man. Ich glaube, der einzige Grund, warum Ezekiel Sims in diesem Film das Kostüm überhaupt irgendwie anhat, ist, damit du diese Figur in den Trailer packen konntest, damit alle, mich eingeschlossen, dann sofort einfach, oh, krass, ein böser Spider-Man in Madame Web, so, was ist da los? So, ne? Und
der verheimlicht ja nicht mal, dass er böse ist.
Ja,
ist natürlich sowieso, also die ersten 5 Minuten von diesem Film, also das ist die Rückblende ins Jahr 1973, wo ihre Mutter erschossen wird von Ezekiel. Und sie im Babybauch quasi dann da irgendwie von einer Spinne gebissen wird. Da wird halt seine Backstory erzählt, warum er jetzt böse ist. Und da sagt er einfach nur, ja, wir müssen jetzt hier nicht Millionen Menschen helfen mit diesem Spinnenmedizinzeug, sondern wir hatten auch kein Geld. Das ist wirklich ein Nebensatz und das war's. Und mehr Motivation kriegt er den ganzen Film über nicht. Und das Ganze in Dialogen, aber das betrifft den ganzen Film. Hat noch nie ein Mensch in der Geschichte der Menschheit gesprochen. Das sind wirklich Roboter, die da miteinander sprechen.
Ich glaube, worauf Sebastian hinaus will, ist, dass es dieses Kostüm in den Comics nicht gibt und dementsprechend.
Nein, ich will darauf hinaus, dass du mit Ezekiel Sims eine Figur nimmst, die in den Comics wirklich krass ist.
Ja.
Und das Einzige, was der Film von den Comics übernimmt, ist die Tatsache, wir haben einen exzentrischen Typen, der im Anzug und barfuß durch die Gegend läuft. Und selbst wenn er halt irgendwie mit seinen Spider-Kräften zu sehen ist, weil wir sehen ihn ja so an der Langendwand krabbeln und keine Ahnung was so, der macht ja damit nichts, außer die ganze Zeit eigentlich nur rumzuhüpfen und das war's so. Das ist all die große Spider-Action, die du hier bekommst, ist so ein Froschgehüpfe durch die Gegend so und das ist alles.
Zumal im Endeffekt sein, ich trage keine Schuhe und keine Socken, in diesem Film auch ein bisschen deplatziert wirkt oder einfach wie so eine exzentrische Marotte, wenn es in den Comics tatsächlich so ein Ausdruck des Tierischen ist, was er irgendwo noch mit sich trägt. Und es passt hier einfach nicht. Es wirkt falsch.
Ja, ja.
Der wirkt ja auch so ein bisschen wie, also er macht ja dann viel mit NSA und irgendwelchen Videozeugs und Videoüberwachungszeugs und er wirkt ja mehr wie so ein Vorgänger von hier Facebook Heini, wie heißt der, Zuckerberg oder so. Aber das passt überhaupt nicht zu seiner Backstory, dass er dann so totaler Armut aufgewachsen ist und jetzt sich irgendwie da. Also die Figur ist stinklangweilig und macht nicht wirklich Sinn.
Und das Schlimmste ist, ich hoffe, es war vielleicht auch nur ein Fehler an der Version, die wir in der Pressevorführung gesehen haben. Tahar Rahim, der Schauspieler, hat sich offensichtlich nochmal nachsynchronisiert und sie haben es nicht geschafft, es lippensynchron hinzukriegen. Du siehst es fühlt sich so falsch an in einigen Szenen, weil du hörst ihn reden und du siehst seinen Mund sich bewegen, aber nicht zu dem, was gerade gesagt wird.
Nee, die haben das auch umgeschrieben. Also die Muster, es gab ja große Nachdrehs wohl, in denen ja auch das Jahrzehnt nochmal um 10 Jahre verlegt wurde. Ich glaube, der wurde ja mit 1993 gedreht und dann haben sie gemerkt, das kommt mit der Geburt von Spider-Man nicht so richtig hin. Also haben sie es ins Jahr 2003 verlegt und nochmal einen der Teenies ein Handy gegeben, dass sie da aus dem Fenster schmeißt, damit man das auch gleich wieder los ist, damit man, weil alles andere passt so ungefähr. Ich glaube, irgendwo ist noch so ein Musikplakat ins Hintergrund.
Naja, Beyoncé
ist rein retuschiert, aber auch mehr schlecht als recht.
Na, Toxic.
Naja, aber die haben dann ganz viele, also ich glaube, die haben da wirklich den gesamten Film nochmal komplett umgeschnitten. Und dann müssten die halt die Übergänge hinkriegen. Dann musste der halt in irgendeiner Szene, wo er in der ersten Fassung sonst was erzählt hat, auf einmal sagen, ich gehe jetzt in die Oper oder so, damit dann die nächste Szene irgendwie Sinn macht.
Das ist aber ganz schlimm. Also sorry, also wir sind mittlerweile, wo du sowas mit künstlicher Intelligenz irgendwie nachmachen kannst, so dass es halt irgendwie passt, ist es hier überhaupt nicht eingesetzt worden. Und es ist für so einen großen Blockbuster, finde ich, das ist eine absolute Katastrophe, dass sowas überhaupt noch rausgebracht wird.
Klar, aber natürlich im Endeffekt, die meisten unserer Zuhörer werden es halt auf Deutsch sehen, das ist egal. Aber
ja, würde ich gar nicht mal unbedingt so sagen. Also wir haben, glaube ich, auch viele, die in OV schauen.
Es passt dann ja natürlich, und jetzt kann man die Überleitung auch gut machen, zu den Dialogen, die sich auch anfühlen, als wären die mit einer KI geschrieben worden irgendwo. Gott. Die sind wirklich so hölzern und leblos und auch tatsächlich mit zu langen Pausen tatsächlich zwischendurch mal vorgetragen.
Ich habe das gestern so erklärt für mich, die haben am Anfang einfach nur so als Platzhalter reingeschrieben, was genau da so als Inhalt gesagt werden soll. Und das aber nicht sozusagen in reale Monologe, die irgendjemand benutzen würde, umgeschrieben und haben es dann einfach vergessen. Weil die Leute stellen sich ja wirklich vor die Kamera und sagen einfach nur roboterhaft auf, also was sie gerade zu sagen haben. Da gibt's keinen Satz, der einfach mal so da ist, weil Menschen halt so miteinander reden.
Nichts ist menschlich, nichts hat irgendwie Emotionen da drin.
Ja, es ist doch allein diese erste Sequenz, wenn Cassandra Webb die drei Mädels gerettet hat und da in diesem Wald aufstellt. Im Trailer sieht man das so, wenn Mattie Franklin sie mit so einem Stein bewirft, weil sie vorher noch gesagt, ich kann in die Zukunft sehen und sowas. Und dann hast du diese drei Mädels, die sich irgendwie ja alle auch nicht so richtig abkönnen, weil die haben sich ja auch gerade erst kennengelernt. Und dann so, oh, meine Eltern mögen mich nicht. Oh ja, mein Papa verdient sein Geld damit, irgendwie in Asien Wasser zu verschmutzen mit Plastik. Und so, das sind auch so, okay, wir haben alle drei furchtbar schwierige Vergangenheiten und jetzt sind wir halt hier und deswegen können wir auch nicht wieder zurück nach Hause und müssen hier bleiben. So, das ist so.
Aber zwei Sachen dazu, ne? Erstmal, aber das hast du mit meiner Kritik dann auch gelesen. Die das mit dem Plastik sagt und sich darüber beschwert, dass ihr Vater irgendwie die Meere verschmutzt, wirft in exakt 3 Sekunden vorher ihre Chipstüte im Wald einfach in so einen Busch rein. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Und das Zweite ist, hier kommt jetzt quasi raus, dass eine von denen die Tochter einer illegalen Einwanderin ist. Und deswegen, die auch, glaube ich, die Mutter ist eh schon weg und ihr Vater wurde gerade abgeschoben. Und sie wohnt jetzt quasi noch heimlich alleine zu Hause weiter, weil sie noch minderjährig ist. Und deswegen dürfen die nicht zur Polizei. Aber 10 Minuten vorher haben wir Cassandra gesehen, die, nachdem sie irgendwie im Bahnhof überlebt haben, jetzt mit diesen Mädels davonbraust im Taxi vor dem Typen. Und dann fragt sie sich so, ja, was machen wir denn jetzt? Zur Polizei fahren, was sonst? Das ist die einzig sinnvolle Sache. Sie hat ja keinerlei Hinweis darauf, dass der Typ irgendwelche Videoüberwachung hat oder, also das weiß sie ja alles gar nicht, ne? Also sie hat einfach gerade 3 Mädels vor Mörder gerettet und fragt sich jetzt, was sie tut. Und was macht sie? Sie fährt mit denen in den Wald und sagt, bleibt mal hier 4 Stunden stehen, ich komme irgendwann wieder. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Vielleicht war das auch schon eine prophetische Intuition, die ihr gesagt hat, na, ich fahr doch nicht zur Polizei.
Ja, aber da muss auch mindestens ein Halbsatz dazu kommen. Das muss man uns schon mitteilen, wenn da jetzt ihre Kräfte zum Tragen kommen.
Ja, die restlichen Halbsätze werden ja dafür verschwendet, dass Dakota Johnson aus dem Tagebuch ihrer Mutter vorliest, um uns zu erklären, was denn eigentlich hier so passiert. Also dieser Film funktioniert auch nur darüber, dass irgendwelche Figuren uns irgendwelchen Scheiß erzählen, wo du dir denkst so, zeigt mir das doch in irgendeiner Form. Animiert irgendeine lustige Rückblende oder keine Ahnung was. Aber
ja, wenn sie dann nach Peru zurückfährt, da wo ihre Mutter einst war, und dann taucht da einfach aus dem Nichts so ein peruanischer Mystiker-Erklärbär auf, nimmt sie mit in die Höhle, erzählt ihr 20 Minuten lang ihre Backstory und schickt sie wieder nach Hause.
Na geil ist doch schon, dass sie anhand eines Fotos irgendwie ja genau die Stelle im Urwald wiederfindet, wo ihre Mutter vor 30, 40 Jahren mal gewesen ist. So, auch denkst du so, wer schreibt sowas?
Ich glaube, was man hier ganz gut daran merkt, ist, dass wirklich die Story absolutes Chaos ist. Von vorne bis hinten. Ja. Hier passt nichts zusammen. Hier sind Logiklücken die ganze Zeit irgendwo drin. Allein das mit der Polizei, das hat mich tatsächlich im Film auch sehr aufgeregt, beziehungsweise geärgert. Ich meine, sie fährt auch tagelang mit einem Taxi ohne Nummernschild rum und stellt es auch am Flughafen ab, ohne dass es irgendwie der Polizei auffallen würde. Die Polizei kommt sowieso nur dann, wenn es halt irgendwie für die Story passt. Und diese Welt fühlt sich nicht rund an.
Ja, und auch das Allerwichtigste für den Film wäre ja gewesen, die Verbindung zwischen den 3 Mädels und dann zu ihr, ne? Das hätte ja sowas wie das Herz dieses Films sein müssen. Dass sie jetzt, also man kann das ja nochmal sagen, am Anfang sehen wir, wie ein kleiner Junge, der ist vielleicht so 6, 7 Jahre alt, im Krankenhaus zu ihr kommt und ihr ein Bild schenken will, ein selbstgemaltes Bild, weil sie als Krankenwagenfahrerin seinem Vater das Leben gerettet hat. Und das ist ja total weird, der Moment. Also es soll quasi zeigen, wie socially awkward sie ist und dass sie mit sowas gar nicht umgehen kann. Und sie weiß wirklich nicht, was sie jetzt machen soll, bis ihr Partner ihr irgendwann sagt, nimm das Bild halt, du kannst das später woanders wegschmeißen, aber wir müssen jetzt erstmal nett zu dem Jungen sein. Das kriegt sie nicht hin. Und das soll ja quasi dieses, dass sie so drauf ist und mit Menschen überhaupt nicht umgehen kann. Und jetzt ist sie da in diese Situation geworfen, dass sie jetzt auf diese Mädels da aufpassen muss und dass sie denen das Leben retten muss. Und das wird jetzt eine Familie, ne? Aber die sind die ganze Zeit total awkward. Keiner mag irgendjemanden. Schnitt, beste Freunde ever, wir sind jetzt alle eine riesige Familie und super. Und das wächst, es wirkt null glaubhaft.
Ich bleibe auch dabei, es sind tatsächlich zu viele. Also ich glaube, man hätte es beschränken sollen auf Julia Carpenter und Cassandra Webb, was halt von den Comics ja auch passt, weil Julia Carpenter wird ganz, ganz später ja dann selber zur neuen Madame Webb, somit hättest du da dann auch viel mehr die Verbindung und hättest dann mehr so eine Art Buddy-Ding irgendwie draus machen können, wie halt die Cassandra, die sich mit so Kindern, Teenagern, die will damit nichts zu tun haben und jetzt ist sie halt irgendwie gezwungen, mit denen klarzukommen, aber sie fährt halt erstmal nach Peru, die 3 Mädels sind für sich und verhalten sich halt auch so wie sich wahrscheinlich kein Teenager jemals wirklich verhalten würde, weil denen wird gesagt, okay, ihr werdet verfolgt, es gibt einen Typen, der will euch umbringen. Was machen wir? Oh, ist doof, hier im Wald zu hocken. Ich habe irgendwo da hinten einen Diner gesehen. Dann gehen wir mal hin, dann flirten wir mit irgendwelchen Boys, die da cool in der Ecke hocken und dann tanzen wir zu Britney Spears auf dem Tisch und du fragst dich nur, was für einen Film guck? Für wen ist dieser Film gemacht? Ich weiß es nicht, weil du willst junge Mädchen, du willst ein weibliches Publikum reinholen, um zu sagen, okay, ein bisschen mehr was mit Superhelden. So viel Superhelden ist jetzt nicht drin, das hätte man ja auch irgendwie cool machen können, wenn man so die Comedy-Drama-irgendwie-Schiene so ein bisschen besser ausgebaut hätte. Funktioniert alles nichts, weil die Dialoge sind Mist und so reine Comic-Fans, so wie mich jetzt, werden auch einfach vor den Kopf gestoßen, weil die Figuren sind einfach so komplett nicht das, was du kennst.
Ja, es wirkt ein bisschen so, als hätte man sich bei Sony gedacht, dass man möglichst schnell möglichst viele Figuren irgendwie etablieren möchte, ja, damit man dann später aus dem Vollen schöpfen kann. Und wenn es jetzt funktioniert hätte, dann hätte man jetzt auch 4 Figuren, die man in zukünftige Filme irgendwo einsetzen kann. Und 3 davon wären halt Spider-Frauen gewesen, die einem Spider-Man theoretisch ein wenig nachstehen.
Ja, und ich meine, wir haben es jetzt noch gar nicht so stark thematisiert, aber das Ganze spielt ja 2003. Ist ja somit quasi noch vor den ganzen Ereignissen eines Peter Parkers, den wir so kennen, obwohl natürlich irgendwie die ganze Zeit auch auf ihn angespielt wird. Und eine Cassandra Webb fragt sich dann auch, Mensch, da gibt's so einen Typ, der ist wie eine Spinne, aber was ist da so richtig, wo du denkst, so, okay, jetzt sag halt einfach einmal Spider-Man oder irgendwie sowas, aber die trampeln halt auch irgendwie um so das Offensichtliche so blöde drumherum, dass...
Ja, das fand ich ganz witzig. Also die Easter Eggs, in denen sie damit spielen, dass es halt Spider-Man in dieser Welt noch nicht gibt, aber irgendwie in der Luft liegt, fand ich ganz nett. Also sie sagte dann Spider-Person.
Ja, aber auch wenn sie versucht, irgendwie so wie Tobey Maguire einst da so, kann ich vielleicht an der Wand lang gehen, so wo ich mir denke, wie kommst du auch darauf, dass du an der Wand lang laufen kann. Woher kommt
sie? Sie hat den schönen Spruch gesagt, woher weiß man eigentlich, dass man keine Wände hochgehen kann, wenn man das noch nie ausprobiert
hat? Habt ihr es probiert schon mal?
Ja.
Stefan, wir machen mal kurz Pause. Stefan, geh mal und probier mal an der Wand da hochzuklettern.
Also, es ist so dumm. Also, ich muss auch sagen, immer dann, wenn dieser Film versucht, lustig zu sein, hat es irgendwie nicht funktioniert für mich. Und ich weiß auch nicht, es gibt ja auch diese eine Sequenz bei dieser Babyparty, wo irgendwie, also da musst du auch mal drauf kommen, sowas zu schreiben. Alle teilnehmenden Frauen bei dieser Babyparty sollen halt irgendeine Erinnerung an ihre Mutter.
Die Szene ist super, ich weiß nicht, was du hast.
Ich finde eine Katastrophe. auf so ein Stück Papier schreiben, das wird dann in den Hut gepackt und die werdende Mama zieht es dann raus so. Und dann zieht sie halt so ein Zettel raus, da steht nichts drauf. Und dann kommt Cassandra Webb, ja, ich kannte meine Mutter nicht. Sie ist gestorben, bei der Geburt. Aber das ist jetzt im Augenblick ja nicht so schlimm, weil... Das war im Amazonas. Und jetzt haben wir Ärzte. Also die könnten schnell hier sein. So, ach, und das geht irgendwie 5 Minuten lang so, dass sie da einen blöden Spruch nach dem anderen aufsagt. Ja. Und ich nicht verstanden habe, wie 4 Leute, die dieses Drehbuch geschrieben haben, dazu kommen zu sagen, ja, das ist eine geile Szene.
Ich fand die lustig. Davon hätte ich gerne viel mehr gesehen. Aber ich bin im Gegensatz zu dir auch ein großer Dakota Johnson-Fan und finde ihren trockenen Humor fantastisch. Ich finde ihr Augenrollen noch fantastischer. Also dementsprechend, davon hätte ich gerne viel, viel mehr gesehen. Was danach natürlich noch kommt, ist, dass die wieder eine Vorschau, wieder eine Vision haben, in der sie sieht, wie alle Freundinnen da versuchen, den Namen des Kindes zu erraten. Und da sehen wir zweimal, was total langweilig ist, weil wir einfach zweimal die Namen da aufgezählt bekommen. Und dann bricht es aber ab, bevor die Mutter dann sagen kann, wie das Kind wirklich heißt.
Ja, ich kann Sebastian zustimmen. Ich muss auch gestehen, ich fand die Figur am Anfang so extrem unsympathisch. Also sie soll ja sozial, so ein bisschen sozial unfähig, sozial eingeschränkt irgendwo dargestellt werden. Aber das wird so radikal geäußert, dass man sich halt teilweise wirklich fragt, wie diese Person überhaupt zu anderen Leuten eine Beziehung aufbauen kann. Und zum Schluss wird es dann halt super schnell aufgebrochen. Dann wird halt gesagt, ja, ihr seid die Kinder, die ich niemals gehabt habe und jetzt machen wir alle einmal Herzmassage und das ist das verbindende Element. Und dann ist sie auch ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft.
Dieses Herzmassage, es gibt eine Sequenz, wo sie diesen Mädel zeigt, wie man Herzmassage macht. Und dieser Film ist halt auch so schlecht subtil in allem, was er macht, weil es gibt natürlich diese Szene, wo diese Mädels das lernen, weil später im Film wird das nochmal wichtig. Und dann gibt's ja auch diesen Punkt, und da, wie gesagt, sowas haben Leute aufgeschrieben, erwachsene Menschen schreiben sowas auf und sagen, dann geht Cassandra, nachdem einer ihrer vorgesetzten Partner irgendwie, was ja auch bei einem schweren Vorfall ums Leben kommt, sitzt sie bei irgendeiner Psychologin, die ihr sagt so, ja, ach nö, also wie, du hast Visionen, ja, das ist nix, das ist bestimmt nur so posttraumatischer Stress. Geh mal nach Hause und guck alte Filme. Das ist schon okay. Und dann sitzt sie im Hochsommer oder liegt im Hochsommer zu Hause bei sich auf dem Sofa und was guckt sie? A Christmas Carol, also die Weihnachtsgeschichte, weil hier hat natürlich was mit Zukunft und Zeit zu tun, so, oh, wir sind subtil, so. Also ich mir wirklich, also du könntest mit einer Bratpfanne im Kino stehen und die Leute irgendwie hauen, das hätte mehr Sinn, als sich diesen Film anzugucken. Es ist,
Ich hatte letztes Jahr für mich die Letterboxd-Challenge, jede Woche einen Weihnachtsfilm zu gucken, das ganze Jahr über.
Okay.
Also ich unterstütze das.
Ja, gut, sehr schön. Immer gerne, aber ich weiß nicht, es hat halt hier für mich alles so überhaupt nicht zusammengepasst und so, es gibt so viele Szenen, über die man irgendwie einfach nur mit dem Kopf schütteln kann, wenn sie auch so Product Placement mäßig. Ja. Also wenn ihr
das Product Placement war doch super geil.
Das ist, also wenn ihr nach diesem Film so Lust auf Pepsi habt, ja. So, weil sie erstmal bei dieser Gartenparty ganz am Anfang irgendwie stundenlang diese Pepsi-Cola in der Hand hält. Also
Szenen davor, Mountain Dew, genau das Gleiche. Ja. Sie fummelt die ganze Zeit in diesem Verschluss rum und das macht einen irgendwann wahnsinnig. Also wenn man im
ja, das ist aber nicht immer super, das ist nicht so richtig aufdringlich, wenn sie die ganze Zeit diese Flasche von allen Seiten regelrecht streichelt.
Ja, ja, ey, ist wirklich grausam. Also dann lieber diese Sequenz aus Wayne's World. Kennt ihr das? Wenn ja, sie ja, bei Wayne's ja. World irgendwie sagen, wir verkaufen uns ja. nicht. Und dann macht er die Domino's Pizza Box auf und trinkt aus der Pepsi. Das ist irgendwie, aber hier so, ich denke so, Alter.
Tatsächlich muss man auch sagen, dass das Product Placement ein bisschen zweifelhaft ist, weil im großen Finale ja Pepsi eine tragische Rolle spielt. Man sagen könnte, Pepsi tötet.
Ja. Pepsi tötet.
Ja, wir wissen ja auch nicht, also wir wissen nicht hundertprozentig, ob Pepsi dafür bezahlt hat oder ob das wieder sehr hemfistet war, das Finale schon mal vorwegzunehmen. Aber wahrscheinlich hingen sie schon irgendwie mit drin, sonst hättest du das Finale so auch nicht machen dürfen.
Ja, ja. Aber gut, ich meine, das Finale, so, wenn da kommen dann die gefährlichsten Feuerwerkskörper zum Einsatz, die ihr jemals in eurem Leben
das
sehen
werdet.
Das
habe ich nicht, darüber habe ich mich tierisch aufgeregt. Das ist doch eine ganz normale. Also klar, wenn du hast ein Lagerhaus voller Feuerwerkskörper, ne?
Genau.
Und wir haben ja auch in Deutschland schon öfter gesehen, was passiert, wenn so ein Ding abfackelt. Mhm. Das tut richtig weh und da gibt's Explosionen, das ist wie im Krieg, ne? Aber ja nicht von der einzelnen Rakete, sondern weil quasi der gesamte das gesamte Lagerhaus auf einmal hochgeht, ne? Und dann kannst du auch einen kompletten mit einer Explosion kompletten Häuserblock wegsprengen, ne? Das glaube ich sofort.
Ja.
Aber hier ist das so, dass aus diesen vielen Kartons, wo ganz viele Raketen drin sind, eine Rakete raus wegfliegt, so eine normale Feuerwerksrakete, die fliegt an ihr vorbei, gegen die Wand, sprengt ein riesiges Loch in die Wand, wo sie dann durchklettern kann. Und ich habe das nicht verstanden. Das müssten ja irgendwelche, weil die bauen doch nicht mitten in New York irgendwelche Kriegsraketen. Das waren einfach nur ganz normale Silvester-Feuerwerksraketen.
Aber die sind nicht nach EU-Richtlinien und dementsprechend.
Das waren diese super harten Polenböller, die illegal gelagert wurden. Das habe ich überhaupt nicht kapiert, was da passiert ist.
Es macht auch einfach alles keinen Sinn. Also dieser ganze Film ist, auch wenn sie ja dann zwischendurch irgendwie noch versuchen, die Verbindung zum Lebensnetz und keine Ahnung irgendwie was, dann hast du auf einmal so komische CGI-Spinnfäden, die durch die Gegend flattern und sowas alles. Also, ich weiß echt nicht.
Es ist aber schon Kraut und Rüben, auch was die Inszenierung angeht. Also immer, wenn sie Krankenwagen fahren, und da ist es relativ egal, ob das gerade irgendwie eine Verfolgung sagt oder sie wollen schnell ins Krankenhaus oder sie fahren einfach nur durch den Feierabendverkehr von New York, da wechselt immer die komplette Inszenierung zu so einem richtig gritty kleinen Actionfilm. Also auf einmal ist die Kamera handheld, die geht so super nah an die Figuren ran, das ist mega schnell geschnitten. Also schon sehr wie bei Michael Bay und Ambulance, ne? Aber so aus dem Nichts und immer nur, wenn sie im Krankenwagen fahren, wirkt der Film auf einmal stilistisch und ästhetisch komplett anders. Und es ist halt voll drüber. Und sie beherrscht das halt auch nicht wie also die Regisseurin S.J. Clarkson, beherrscht das halt auch längst nicht wie Michael Bay.
Naja.
Dementsprechend wirkt das ein bisschen absurd immer.
Soll zeigen, dass sie eine richtige Draufgängerin ist am Steuer.
Mhm. Ja, was wird ja schon am Anfang angedeutet. Oh, lass mich doch mal fahren. Nee. Ja, also ich weiß nicht. Ich finde es halt einfach echt schade, dass man gerade, weil wir ja auch im Superhelden-Genre-Bereich irgendwie immer darüber reden, okay, lass du auch mal irgendwie ein paar coole Frauenrollen schreiben oder ein bisschen diverser werden. Aber dann hast du sowas wie das hier. Und sorry, also ich weiß, Christoph gibt ja noch einen halben Stern extra nur für Dakota Johnson. Aber sorry, also
mehr als einen halben,
das Stück Papier, auf dem ich hier meine Notizen habe, hat für mich mehr Aussagekraft als Dakota. Ich kann mit ihr wirklich leider Gottes gar nichts anfangen.
Hast du mal Cha-Cha Willy Smooth gesehen zum Beispiel?
Nee.
Du musst einfach die richtigen Filme auch mal gucken.
Ja, gut, aber das hilft mir ja nicht, weil auch der Rest, also ich weiß zum Beispiel auch nicht, wo dieser krasse Hype um eine Sydney Sweeney gerade herkommt. Darüber
haben wir die letzten Wochen im Büro sehr, sehr oft geredet.
Ja gut, ihr sitzt ja an einem anderen Teil des Büros, aber ich weiß, dass sie da aus Euphoria kommt, aber so sorry, also ich fand diese Rom-Com, die gerade läuft hier, dieses Anyone But You, ist der letzte Scheiß. Also sorry, jeder Gag in diesem Film zielt einfach nur darauf ab, dass sich entweder Glenn Powell oder Sydney Sweeney aussieht. Ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwas dagegen habe, dass Sydney Sweeney sich aussieht, um Gottes Willen.
Und Glenn Powell auch nicht.
Ja gut, das ist Geschmackssache. Sydney Sweeney ist nett anzuschauen, aber was sie auch hier in diesem Film aus ihr machen, also ist so, okay, wir packen eine hübsche Frau in ein Schulmädchen-Outfit und setzen ihr eine fucking Brille auf, um zu sagen so, okay, sie ist jetzt ein bisschen das Nerd-Me. Also das ist so Schreibe von 1980, wo ich mir denke, ja, okay, ich dachte, über dieses Maß sind wir jetzt irgendwie hinaus. Und über die anderen beide, also Celeste O'Connor als Matty Franklin und Isabella Merced als Anya Corazon, die fallen überhaupt nicht auf. Also die sind gar nicht drin. Sydney Sweeney hat hier irgendwie so ein bisschen mehr noch den Fokus, weil sie, glaube ich, ein etwas größerer Name ist. Aber diese Schauspielerinnen werden auch alle so verhunzt. So, ich mir denke, so tut mir für jede einzelne von denen leid, dass sie da irgendwie in diesem Film auftauchen.
Ich finde auch die Kostüme absolut grausam. Das muss ich mal sagen. Also Sydney Sweeneys Look, ich weiß nicht, was das für eine Fantasie ist, die da im Endeffekt irgendwo bedient wird, aber ich fand es super.
Also wenn es ein männlicher Regisseur gewesen wäre, dann hättest du wieder sofort gesagt, hier, ne?
Ja, aber es bleibt halt trotzdem genauso unangenehm. Man guckt sich das an und dann ist sie dazu irgendwie so ein braves, biederes Schulmädchen und hat eine ganz seltsame Perücke auch noch auf, die super auffällig ist. An sich, die ganzen Kostüme im Film sind einfach absolut grausam. Bis zum Schluss, bis Madame Web nachher ihre Pseudo-Blindenbrille aufzieht, wo man immer noch sieht, dass Dakota Johnson darunter die Leute immer noch direkt anguckt. Also sie ist nicht blind, das sieht man sehr deutlich.
Ja, also, nee, ich weiß nicht. Also das ist, und ich muss sagen, ich hatte nach dem ersten Trailer hatte ich schon irgendwie auch Bock auf diesen Film, weil ich mir gedacht habe, gerade mit so einer Madame Web kannst du jetzt hier Spider-Verse bla 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 groß aufziehen. Aber das hier?
Ich finde, der Film hätte zu keinem schlimmeren Zeitpunkt kommen können, weil er dem ganzen Genre so einen Bärendienst erwiesen hat. Mhm. An sich, Superheldenmüdigkeit ist ja real, was auch vielleicht an schwächelnden Drehbüchern liegt. Und jetzt so eine Pflaume wirklich rauszuhauen, das tut einfach keinem gut. Plus, du hast dann noch die Leute bestärkt, die halt immer das frauenfeindliche Argument bringen, dass Superheldinnen nicht funktionieren. Sie funktionieren aber nur nicht, weil das einfach ein grottiges Drehbuch ist.
Ja, das stimmt. Also, das, wie gesagt, ich meine, das ist ja ein talentierter Cast hier und wenn du da einfach ein bisschen mehr draus gemacht hättest. Ja. Ich weiß halt auch nicht, wie, ich meine, diese S.J. Clarkson, sie ist ja nur TV-Regisseurin, hat irgendwie bei Jessica Jones und Defenders irgendwie auch als Executive Producer mitgearbeitet. So, das ist natürlich auch immer die Frage, so, wie ist so jemand dann wirklich darin bewandert, jetzt so ein Blockbuster, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen darf hier, aber so einen großen Film dann irgendwie aufzuziehen. Vielleicht hätte man da irgendwie jemand routinierteren nehmen sollen, der sich auch so in diesem ganzen Genre an sich so ein bisschen mehr auskennt. So, weil so ist das wirklich so ein Film, der nicht mal 2 Stunden geht, sich aber anfühlt, als wenn er 3 Stunden lang wäre. Also ich habe gestern echt in diesem Kino ganz schön gelitten und irgendwie nur darauf gehofft, dass das Ding endlich mal vorbei ist.
Das ist das größte Problem, dass man halt keinen Spaß hat, sondern wirklich nur Kopfschütteln die ganze Zeit da sitzt und sich denkt, wann ist das endlich vorbei oder wo willst du mit mir hinfilmen? Was soll das?
Also ich hatte ja zwischendurch so ein bisschen gefühlt, dass sie noch so, dass das ursprünglich halt so 90er Revival-Ding werden sollte, also ein 90er-Jahre-Genre-Kino mit den Mädels, so ein bisschen Scream, so ein bisschen Final Destination, so ein bisschen The Craft, also SF Deutsch, dieser Hexenzirkel-Film. Und solche Filme, weil so zwischendurch läuft das auch mal im Hintergrund im Fernsehen, sowas aus der Ära und so. Und ich glaube, mit dem ins Verlegen in 2003 mussten sie all diese Bezüge dann rausschmeißen, hatten aber auch nicht wirklich neue. Also ich glaube, das Ding ist schon auch nochmal verhunzt worden mit den ganzen Nachdrehs und Umbauten und
Schießmethoden. Aber das, ich glaube, das größte Problem allgemein, was ich zumindest für mich persönlich bei Sony sehe, ist die Tatsache, dass sie hier halt auch so ein bisschen wie bei DC. So, oh, wir wollen so ein großes Universum irgendwie aufbauen, das so aussieht wie bei Marvel, aber wir haben eigentlich so richtig keinen Plan. Weil die Venom-Filme und die Morbius und der Morbius-Film so, die fühlen sich auch an, als wenn die in unterschiedlichen Realitäten irgendwie spielen. Du hast gar kein Gespür dafür. Gehört das jetzt zusammen? Soll das zusammengehören? Dann wird ja durch so Sachen wie No Way Home und was so im MCU passiert, dann taucht Venom auf einmal im MCU auf und der hier Adrian Toomes, aka Michael Keaton, taucht am Ende plötzlich bei Morbius auf und du bist, also ich finde bei dem Sony Spider-Man-Universum noch viel verwirrter, wie das jetzt alles irgendwie zusammenhängen soll, als im MCU, wo ich zumindest noch so halbwegs das Gefühl habe, ja okay, das ist ja trotzdem noch alles irgendwie so eine Welt. Aber hier...
Ich nehme die auch wirklich einfach nur als einzelstehende Filme. Mhm. Und immer wenn die mir in der Post-Credit-Szene, der Film hat übrigens weder eine Mid-Credit-Szene noch eine Post-Credit-Szene, ihr braucht also nicht zwingend sitzen beim... nehme ich die hier einfach als Einzelfilm. Und wenn die mir erzählen, dass das alles zusammengehört, ist mir das ja egal. Wenn ich das im Film nicht spüre, dann gucke ich das als Einzelfilm. Und ich glaube jetzt beim nächsten Mal, Venom 3, weiß ich es nicht genau, aber Craven wird, glaube ich, noch viel mehr Einzelfilm als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich habe dem schon ein bisschen mehr gesehen und das sieht schon, ich fand das ziemlich cool. Also das wird ja dann auch richtig R-rated und also da habe ich noch dran. Und Venom 3, glaube ich, auch wird ein Hit. Also dementsprechend, also man sollte Sony noch nicht komplett abschreiben.
Nein, ich schreibe sie ja auch nicht ab, weil die Venom-Filme waren erfolgreich und der dritte Teil wird sicherlich auch erfolgreich werden. Aber gerade sowas wie Craven, ich meine, ja, der Trailer sieht cool aus, weil wir auch irgendwo mal ein bisschen Action haben. Aber ich wette, wenn wir den hier im Podcast besprechen, werden wir wieder die gleichen Probleme an sich haben. Weil auch ein Craven the Hunter funktioniert für mich nur im Zusammenspiel mit halt irgendwie einem Spider-Man oder irgendwie einer Version von Spider-Man. Und das werden wir hier jetzt wieder nicht haben. Du bekommst wieder so eine merkwürdige, verwurstelte Origin-Story von einem Superschurken, wo uns aber gezeigt wird, oh, sein Daddy, dann hier gespielt von Russell Crowe, ist dann irgendwie so ein großer Wilderer gewesen und er möchte das nicht und bla bla bla. Also ich mag das ohnehin immer nicht, so diese Prequel-Geschichten, die aus Schurken dann irgendwie versuchen, so missverstandene Anti-Helden zu machen. Und
ich verstehe auch gar nicht, warum das sein muss, denn das sind ja alles Figuren, die ja Fans haben. Ja. Und die lieben das, dass die böse sind. Genauso wie damals eine Cruella DeVille damals gemocht worden ist, weil sie unglaublich fies ist. Und nicht, weil sie die missverstandene Heldin eigentlich ist. Ist doch Quatsch.
Und ich finde, wo Sony es richtig gut macht, ist zum einen halt bei diesen ganzen Spider-Verse-Filmen jetzt mit Miles Morales. Mhm. Und, sorry, also das letzte hier, Marvel Spider-Man 2, da hatten wir ja zum Beispiel Kraven the Hunter mit drin. Der war fantastisch. Der war richtig, richtig gut. Und da denke ich mir, warum funktioniert es da? Warum funktioniert es hier jetzt so bei diesen ganzen Filmen irgendwie nicht so?
Das also nur ganz kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, Sebastian ist gerade auf das Computerspiel rübergesprungen.
Ja, genau. Sorry, falls es nicht klar wurde, genau das, was für die PS5 und so rauskam. So
ja, weil man sich halt nicht traut, das Publikum mit dem wirklichen Bösen zu konfrontieren irgendwo. Einfach mal die Regisseure von alleine zu lassen, die Drehbuchautoren einfach mal richtig machen zu lassen.
Ja, also es ist traurig irgendwie, was hier aus Madame Web geworden ist und ich weiß gar nicht, ich glaube, damit haben wir eigentlich auch alles gesagt, was man zu diesem Film sagen sollte. Wir gehen jetzt nochmal Reihe um. Fazit, Christoph hat ja die Kritik geschrieben, genau. Ist er noch fleißig?
Ja, über viel gemeckert, aber 2 Stunden mit Dakota Johnson und dem trockenen Moor, da komme ich schon irgendwie über die Runden im Gegensatz zu euch. Deswegen von mir knappe 2,5. Okay. Mit starker Tendenz in Richtung 1,5 und nicht in Richtung 2,5.
Ja, ich weiß gar nicht. Also wir haben ja super viel schon angesprochen hier. Ich finde den Film von vorne bis hinten leider wirklich misslungen. Und ich hätte die Figur gerne gemocht. Mhm. Also ich finde, da ist Potenzial irgendwie drin. Und das macht einen vielleicht noch zusätzlich sauer, weil man sich denkt, es hätte ein richtig spannender, cooler Kinoausflug werden können, der sich vielleicht auch mal ein bisschen unterscheidet von herkömmlichen Superheldenabenteuern. Und dann kriegt man halt sowas. Gerade wirklich die Dialoge. Wir haben noch gar nicht über die grausame Eröffnungsszene gesprochen, die wirklich mit das Schlimmste ist, was man in den letzten Jahren irgendwo im Superheldenbereich gesehen hat. Also ich kann nicht anders und ich vergebe diese Note sehr selten, aber für mich ist das wirklich ein halber Stern.
Naja, dem schließe ich mich an. Also dem schließe ich mich an, obwohl ich zum Beispiel nicht wusste, was Christoph meinte, dass halt der ganze Film gefühlt während der Dreharbeiten nochmal aus den 90er Jahren irgendwie rüberversetzt wurde ins Jahr 2003.
Das mussten sie machen, weil das MCU bisher hat das ja noch kein einziges Logikloch, wissen wir ja alle.
Natürlich.
Es stimmt, also vom Ablauf her stimmt alles sowas schon perfekt, dass sie es einfach nicht über Herz gebracht haben, jetzt diesen einen Fehler einzubauen, über den wir jetzt alle ganz doll geschimpft hätten, wenn das so gekommen wäre. Das wäre unser Problem mit dem Film gewesen, nicht das ganze andere, sondern wir hätten darüber geschimpft. Und deswegen musste das jetzt alles nochmal umgebaut werden.
Ist aber auch so ein bisschen blöd, wenn du jetzt im aktuellen Zeitraum sagst, okay, wir wollen sowas machen, wo so jemand wie Peter Parker kurz davor steht, vielleicht geboren zu werden, dann zu sagen, ja, okay, wir packen es in die 90er Jahre, weil das würde ja, also von der Logik allein schon, wenn du das an Tom Hollands irgendwie Alter, was er in dem MCU denn sein soll, aufziehst, überhaupt nicht passen würde. Also, dass man überhaupt sagt, ja, wir fangen damit an, dass das in den 90er Jahren spielt und setzen dann noch irgendwie 10 Jahre drauf, damit es dann doch irgendwie wieder passt. Aber davon mal abgesehen, so, also dieses Drehbuch, eine Katastrophe, die Action funktioniert überhaupt nicht, da ist kein Humor, da ist kein Herz, da ist keine Liebe drin. Also ich habe wirklich schon lange nicht mehr so gelitten und das ist für mich wirklich so ein Film, also dann gucke ich mir lieber Morbius an.
Ja.
Also da hatte Morbius, da hatte ich wenigstens Matt Smith, der hatte irgendwie Spaß daran, so einen total kaputten Vampir zu spielen. Jared Leto gibt sein Bestes, um irgendwie The Living Vampire zu sein und die merkwürdigen CGI-Kämpfe, die da zum Schluss aufkommen, da ist wenigstens ein bisschen Stimmung mit bei, aber bei dem hier kommt ja gar nichts auf, außer Feuerwerk am Ende.
Weißt du, was aufkommt?
Langeweile.
Traum. Fragen. Deswegen, das ist dann gleich noch der Teil.
Okay. Ach so, wollen wir noch einen Spoiler-Teil machen, wo du uns
fragst? Ich glaube, du müsstest eigentlich, nachdem wir jetzt gleich fertig sind, nochmal 30 Sekunden aufnehmen und die an Anfang schneiden, weil ich glaube, wir haben schon alles gespoilert, was man spoilern kann.
Ja, aber das ist, ich habe es jetzt auch gerade erst mal so.
Ja, nee, ich will Fragen stellen. Also, erstmal war, ist Emma.
Okay, mal ganz kurz. Also, jetzt wird's vielleicht doch ein bisschen spoilerlastiger.
Weiß ich gar nicht, aber kann sein.
Egal, Spoiler. So, okay, Christoph, hau rein.
Sind Emma Roberts und Adam Scott in dem Film verheiratet oder sind das Geschwister?
Geschwister. Sie ist.
Dann habe ich das verstanden. Dann ist er also wirklich der Onkel Ben, der dann irgendwann erschossen wird.
Genau. Das ist korrekt, ja.
Ist aber traurig, weil ich mag Adam Scott.
Ja. Aber und das ist ja auch da. Da ist
dann weiß ich auch den Namen von dem Baby.
Ja, genau, richtig. Weil, und da finde ich diesen Film ja auch so super subtil, wenn zum Schluss irgendwie Adam Scott da halt das Baby im Arm hält und so, ah, naja, ein Glück ist es nicht mein Kind, und irgendwie Madame Webb dann zu ihm so sagt, so, warte mal ab, so nach dem Motto. So.
Da hätte man im Abstand besser aufpassen müssen. Also wenn jetzt irgendjemand die Tage noch reingeht, müssen wir den Auftrag geben, aufzupassen. Dann können wir schreiben, den News bringen, jetzt neuer Spider-Man-Darsteller nach, wie heißt der? Tom Holland. Das ist der neue Spider-Man im Spider-Universum. Ja. Wahrscheinlich gespielt von Zwillingen. Wie das bei Babys immer der Fall ist, dass die von Zwillingen geht.
Gespielt von einer CGI-Kartoffel, die dann animiert wurde.
Aber den Typen von Emma Roberts haben wir dann gar nicht gesehen.
Nein, da wird ja gesagt, weil Emma Roberts spielt Mary Parker und ihr Mann Richard Parker ist ja, das hat ja damals auch The Amazing Spider-Man so ein bisschen aufgegriffen, also die beiden Filme mit Andrew Garfield. Seine Eltern wurden ja in den Comics irgendwann zu Geheimagenten gemacht. Und hier wird ja jetzt zumindest gesagt, weil das sagt Mary ja ganz kurz irgendwann mal, oh, wo ist denn Richard? Ja, ich weiß nicht, da oder hier oder sonst irgendwo. Also da wird zumindest auch so ein bisschen angedeutet, okay, er hat irgendeinen Job, wegen dem er halt durch die ganze Welt reist. Und das ist dann, dass da, also ja, die Eltern von Peter Parker sind hier. Und
da macht das auch Sinn, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum die Rolle von Emma Roberts gespielt wird, weil deren einziger Job ist ja, ein Baby zu kriegen. Mhm. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum man da so eine bekannte Schauspielerin für benutzt. Mhm. Aber das wäre dann vielleicht, wenn sie nochmal vorkommt. Also es wird ja kein Madame Web 2 geben. Nee.
Gottes Willen, bitte nicht.
Dementsprechend muss man mal gucken. Ob
deswegen sie siehst du halt auch noch nicht das Date von Ben Parker, weil Marissa Tomei jetzt irgendwie CGI verjüngt, irgendwie dahin zu stellen, damit das irgendwie so halbwegs hinhaut. Das wäre wahrscheinlich auch zu viel des Guten geworden. So, das war schon die Frage, ja? Oder hast du noch eine wichtige Frage wundervollen Film? Nee, dann sind alle Fragen jetzt endgültig beantwortet.
Genau, wir wissen jetzt, wie das Baby heißt. Ich weiß, wie das Baby heißt, ich kann wieder schlafen.
Ja, es ist Peter Parker, für alle, die sich jetzt immer noch fragen. genau, und damit, also solltet ihr Madame Web im Kino schauen, schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de, wie ihr den so fandet. Ich bin sehr gespannt drauf und sage erstmal vielen Dank, Stefan, dass du heute dir doch noch die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Christoph.
Dann hätte man aber auch noch die Vision zeigen können, wo sie sieht, wie Emma Roberts und der nicht vorhandene Richard dann abgemacht werden.
Man hätte viel. Also ich hab tatsächlich ja auch vermutet, dass man irgendwie so eine Post-Credit-Scene noch reinhaut, wo man, keine Ahnung, irgendwie, dass sie vielleicht irgendwie sieht, so, oh Gott, der kleine Junge wird irgendwann mal von der Spinne gebissen und ist dann...
Ja, das wäre ja gar nicht. Wir hätten ja noch so eine, sie nimmt das Baby in den Arm und dann gibt es die Ego-Perspektiven-Szene, wo sie quasi aus seinen Augen durch die Häuserschluchten von Manhattan schwingt.
Ja, so, schon der bessere Film hier.
Ja, ne, du, also es ist glaube ich nicht viel, um daraus einen besseren Film zu machen. Na gut, bedanke mich bei euch. Gute Besserung nochmal an Markus und Pascal und vielen Dank an alle anderen, die auch jede Woche fleißig hier zuhören, die uns bewerten bei Apple und bei Spotify, die uns Kommentare schreiben oder Mails halt an leinwandliebe@filmstarts.de. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich entlasse Christoph jetzt die Berlinale.
Ja.
Hast du schon irgendwelche krassen Favoriten, auf die du ganz besonders gespannt bist?
Achso, ich habe auch schon viel gesehen. Ja, aber darüber darf ich noch nicht sprechen. so die üblichen Verdächtigen. Also mein Lieblingsregisseur Hong Sang-soo hat natürlich wieder einen Film im Wettbewerb, das wird geguckt. Und ja, ich freue mich. Also dieses Jahr scheint ganz gut zu werden.
Irgendwie so krass.
Und es läuft ja, das ist ja schon online bei Filmstarts. Es gab ja jetzt tatsächlich diese Woche eine 5-Sterne-Kritik zu einem Horrorfilm.
Oh.
Und von A24 sogar. Und der läuft auf der Berlinale. Der heißt I Saw the TV Low.
Mhm, okay. Ich bin gespannt. Ich bin irgendwie überhaupt nicht gecheckt, dass die Berlinale überhaupt losgegangen ist. So.
Madame Web hat alles überschattet.
Ja, Madame Web wird mich noch begleiten. Also, gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.